Wir möchten diesmal ein weiteres Studium über diesen wunderbaren Schlüssel des Lobpreises machen, der jede Tür auftut und der uns aus Situationen, die wir im Gefängnis sind, befreien kann. In unserem letzten Studium haben wir 2. Chronik, Kapitel 20 betrachtet. Das ist eines der schönsten Beispiele in der ganzen Bibel, wie der Geist des Lobpreises den Feind besiegen und dich aus Situationen befreien kann, wenn du von Problemen umgeben bist, mit denen du nicht fertig werden kannst. Glaube führt immer zum Lobpreis. Jesus sagte, und nichts wird für euch unmöglich sein, wenn ihr nur glaubt. Wenn du Gott vertraust, wirst du niemals enttäuscht werden. Menschen mögen dich enttäuschen, aber Gott wird dich nie enttäuschen. Er mag sich Zeit nehmen, auf dein Gebet zu antworten, und es mag dauern, bis er dein Problem löst und die Gefängnistür auftut, aber er wird es eines Tages bestimmt tun. Er möchte nicht, dass seine Kinder gebunden bleiben. Er möchte, dass seine Kinder frei sind in ihrem Geist. Ihr Leib mag in einem Gefängnis eingesperrt sein. Paulus war eingesperrt, Petrus war eingesperrt, sie wurden sogar getötet, aber in ihrem Geist, in deinem Geist, möchte Gott, dass du wie ein Vogel in der Luft bist. Vögel, die in der Luft fliegen, wie Adler, die in der Luft fliegen. Und dies geschieht durch den Geist des Lobpreises. Ein Adler, der mit seinen Flügeln schlägt und aufsteigt, ist das Bild eines Christen, der Gott von ganzem Herzen preist. Ich möchte euch nur auf ein oder zwei Punkte aus 2. Chronik 20 aufmerksam machen. Es ist die Stelle, wo König Josaphat von so vielen Feinden umgeben war, dass sie für ihn viel zu zahlreich waren, um mit ihnen fertig zu werden. Gott lässt zu, dass wir Situationen begegnen, wo wir sehen, dass wir absolut hilflos sind, wir sind schwach. Du weißt, als Jesus einmal über Gebet sprach, stellte er die Kirche in Lukas Kapitel 18 als eine arme, hilflose Witwe dar, die von einem Feind belästigt wurde. Kannst du dir das in deinem Verstand ausmalen? Eine arme, hilflose, alte Witwe, die von einem starken Mann oder von Männern drangsaliert wird. Sie hat keinen Mann im Hause, keinen Ehemann, keine Söhne und sie weiß nicht, was sie tun soll. Und diese Männer belästigen sie, vielleicht wegen der Miete oder weil sie aus dem Haus vertreiben möchten, oder weil sie ihr Eigentum nicht zurückgeben möchten. Etwas von dieser Art. Und sie geht zu einem Richter und bittet den Richter, ihr zu helfen. Was ist das Bild, das wir von der Kirche haben? Die Kirche ist kein mächtiger, starker, muskulöser Supermann. Nein, Jesus stellt dir die Kirche wie eine hilflose Witwe dar. Sind wir so? Ja, Gott hat die Gemeinde auf Erden schwach gemacht, damit sie sich auf den Herrn verlässt. In der Anfangszeit der Christenheit wurden die Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Sie konnten sich physisch nicht gegen die Macht des Römischen Reiches verteidigen, aber in ihrem Geist waren sie frei. Aber Gott erlaubt uns, schwach zu sein, denn nur wenn wir schwach sind, können wir Glauben an ihn praktizieren. Sonst tendieren wir dazu, uns auf unsere eigenen Ressourcen zu verlassen. Daher erlaubte Gott, dass so viele Feinde sich gegen Josaphat stellten, wie wir in 2. Chronik 20, Vers 2 lesen. Er sagte, Herr, wir sind machtlos. Nun, wenn bloß ein oder zwei Feinde gekommen wären, hätte er das nicht gesagt. Aber Gott hatte zugelassen, dass so viele kamen, sodass er sagte, Herr, wir sind hilflos. Wir können damit nicht fertig werden. Und wenn es nur ein oder zwei Probleme gewesen wären, dann hätten wir damit fertig werden können, aber nicht damit. Wenn du von Sünde besiegt bist, von Satan überwunden wirst, dann sagst du, der Grund dafür ist, dass du schwach bist. Nein, mein Freund, es ist nicht, weil du schwach bist, sondern weil du stark bist. Du bist so stark, deswegen bist du besiegt. Wenn du schwach wärst, würdest du dich an Gott wenden und du würdest Gottes Hilfe erfahren und du würdest ein Überwinder sein. Nur schwache Menschen können Gott preisen. Starke Menschen loben sich selbst. Und daher sehen wir, dass eine starke Person jemand ist, der starke Meinungen hat. Er spricht zu anderen Menschen mit starken, beißenden Worten. Er ist schnell dabei, andere Menschen zu richten. Bist du so? Dann bist du nicht schwach. Ein schwacher Mensch ist so. Nehmen wir an, du gehst in ein Krankenhaus und siehst dort einen Mann mit Schläuchen in seinem Mund und in der Nase und er ist hilflos, kaum in der Lage zu sprechen. Das ist eine schwache Person. Du siehst ihn dort nicht, dass er andere kritisiert. Nein, nur wenn er wieder gesünder ist und stärker wird, fängt er wieder an, anderen die Schuld zu geben, den Ärzten und Krankenschwestern. seinen Feinden und Verwandten Vorwürfe zu machen. Er fängt an, mit beißenden Worten zu sprechen und andere zu richten. Das passiert, wenn er seine Stärke wiedererlangt hat. Aber wenn er schwach ist, sagt er gar nichts. Er liegt einfach hilflos da. Wem bist du ähnlich? Bist du nicht stark? Es sind starke Leute, die besiegt sind. Denn wir lesen 2. Korinther 12, Vers 9. Gott sagt dort, meine Stärke ist in den Schwachen mächtig, in Menschen, die schwach sind. Das ist der Grund, warum Gott zulässt, dass wir schwach sind. Wenn du argumentierst und mit Leuten streitest, bist du dann schwach oder stark? Du bist stark, und starke Menschen sind für Satan ein leichtes Ziel. Er gewinnt immer den Kampf mit denen, die streiten. Auf diese Weise gewann er den Kampf mit Eva, und der Herr lässt Gott zu, dass wir schwach werden. Das lernen wir auch aus der Geschichte von Lazarus. Als Jesus eine Nachricht erhielt, dass Lazarus im Sterben lag, sagte er, wir werden einfach ein bisschen warten und werden später zu ihm gehen. Warum würde er das tun? Denn solange Lazarus krank war, war er immer noch ein bisschen stark. Allmählich verschwand seine Kraft, bis er eines Tages starb. Dann war er wirklich schwach geworden. Und dann weckte ihn Jesus von den Toten auf. Welche Lektion sollen wir daraus lernen, dass Gott uns schwach machen muss, bevor er sein Werk in uns tun kann? Als Josaphat in 2. Chronik 20, Vers 12 an diesem Punkt angelangte und sagte, wir sind machtlos, und als er sagte, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet und wir erwarten, dass du für uns eintrittst, dann trat Gott für sie ein. Nun gibt es in der Welt drei Kategorien, drei Gruppen von Christen. Höre gut zu und sieh, zu welcher Gruppe du gehörst. In der ersten Kategorie gehören jene, die ein enormes Selbstvertrauen haben. Sie sind sehr stark, sie kennen die Bibel, sie beten, sie fasten, sie sind fähig und stark und sie haben eine Menge Vertrauen in sich selbst, in ihre eigenen Fähigkeiten. Oder vielleicht beten sie nicht, sie fasten nicht, aber sie sind stark in sich selbst. Sie haben eine kraftvolle Persönlichkeit. Solche Christen können niemals ein ewiges Werk für Gott tun. Dann gibt es eine andere Gruppe von Christen, die kein Vertrauen in sich selbst und auch kein Vertrauen in Gott haben. Sie mögen sagen, dass sie keine Kraft haben. Sie sind schwach, sie sind hilflos, sie sind Sünder. Sie sind zu nichts zu gebrauchen und sie glauben auch nicht, dass Gott irgendetwas mit ihnen und durch sie tun wird, weil sie glauben, dass Gott nicht viel tun kann. Solche Christen sind für Gott ebenfalls nutzlos. Hier ist nun die dritte Gruppe von Christen. Es sind diejenigen, die wirklich nützlich für Gott sind. Sie haben kein Vertrauen in sich selbst, sondern völliges Vertrauen in Gott. Es sind diejenigen, die wie Josaphat sagen, wir haben keine Kraft, wir haben keine Weisheit, aber wir vertrauen auf Gott. Wir wissen nicht, wie wir mit dieser Lage fertig werden sollen, aber wir vertrauen auf Gott, dass er für uns eintritt. Erinnere dich daran, einfach zu sagen, wir sind schwach, löst das Problem nicht. Du musst auf Gott vertrauen, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Bloß zu bekennen, dass wir schlecht und zu nichts zu gebrauchen sind und töricht sind, ist keine Demut. Das ist bloß Unglaube. Jesus hat so etwas nie bekannt und Jesus war der demütigste Mensch, der jemals auf Erden wandelte. Als sie schließlich sagten, Herr, wir vertrauen dir, wisst ihr, was die Propheten sagten? Wir lesen das in 2. Chronik 20, Vers 15. Ein Prophet stand auf und Gott sandte seine Botschaft durch den Propheten mit den Worten, fürchtet euch nicht, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Ihr müsst in diesem Kampf nicht kämpfen. Steht still und seht die Hilfe, die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Steht still. Vers 17. Schaut, was Gott für euch tun wird. Und zu wem redet Gott heute solche Worte? Zu denen, die sagen, Herr, wir sind schwach, wir vertrauen auf dich. Sie werden nie enttäuscht oder zu Schanden werden. Ihr kennt diese wunderbare Verheißung in Römer 9, Vers 33, im letzten Teil dieses Verses. Wer an den Herrn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Was für ein wunderbarer Vers. Wer an den Herrn glaubt, wird niemals zu Schanden werden. Und sie zogen aus, und wir lesen hier, sie fingen an, den Herrn zu loben, und der Feind wurde völlig besiegt. Wir sehen ein weiteres Beispiel davon im Buch Jona. In Jona Kapitel 2 lesen wir, ihr kennt die Geschichte von Jona, nicht wahr? Er war Gott ungehorsam und rannte von Gott weg. Und er ging auf ein Schiff, das in die entgegengesetzte Richtung fuhr, wo Gott ihn hinsenden wollte. Gott stoppte ihn, indem er jene Leute dazu brachte, ihn aus diesem Schiff zu werfen. Und sobald er aus dem Schiff geworfen wurde, kam ein großer Fisch, der ihn verschlang. Wir lesen das im Buch Jona, Kapitel 2, Vers 1. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Was tat er während dieser 3 Tage und 3 Nächte? Wir erfahren das nicht. Vielleicht mühte er sich ab, aus dem Bauch des Fisches herauszukommen, denn es heißt in Jona 2, Vers 2, dann nach 3 Tagen und 3 Nächten begann er zu beten. Nun sind wir auch sehr oft so, wenn wir in ein Problem geraten, vielleicht in eine Art von Fischbauch, und fühlen uns eingesperrt. Am Anfang beten wir nicht, wir versuchen, auf die eine oder andere Art herauszukommen, manchmal Tage oder Wochen lang. Wenn alles versagt, dann fangen wir an zu beten. Und das tat Jona auch. 3 Tage und 3 Nächte, da tat er nichts. Er versuchte, sich zu befreien, aber jedes Mal, wenn er aus dem Maul des Wals herauszukommen versuchte, rutschte er wieder zurück. Dann fing er an zu beten. Wie ich sagte, wartet Gott darauf, dass wir an unser eigenes Ende kommen. Dieselbe Lektion sehen wir hier. Dann betete Jona, und er betete und betete, und trotzdem passierte nichts. Das ist etwas anderes, was wir sehen. Und er fing schließlich in Vers 10 an, dem Herrn zu danken. Er sagte, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Und dann lesen wir in Vers 11, und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Wann hat der Herr dem Fisch geboten, das zu tun? Als Jona anfing, Gott zu preisen. Das ist die Erfüllung vom Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, dasselbe, was hier in Jona 2, Vers 10 erwähnt wird, der tut einen Weg auf dem ich ihm mein Heil zeigen kann. Schau dir ein weiteres, letztes Beispiel in Kapitel 16 der Apostelgeschichte an. Dort lesen wir vom Apostel Paulus und von Silas, die beide in einem Gefängnis eingesperrt waren. Was taten sie im Gefängnis? Statt zu schlafen und statt zu klagen und zu murren, fingen sie an, den Herrn zu loben. Und als sie den Herrn lobten, öffnete der Herr die Gefängnistüren. So lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 26, wiederum eine Erfüllung dieser Verheißung. Liebe Freunde, der Schlüssel für das Maul eines jeden Fisches, für jede Gefängnistür, für jede Situation, in der du dich befindest, ist in Gottes Hand. Wenn du ihn lobst und aufhörst zu klagen, kann er jede Tür auftun. Es gibt keine Tür, die der Herr nicht auftun kann. Wunder geschehen, wenn du anfängst, Gott im Glauben zu preisen.